Einen herzlichen Gruß an Sie alle. Herzlich willkommen. Bernd, wenn ich dich nicht hätte, hätte ich einen anderen, ja. Danke dir für diese Einführung. Was will ich Ihnen erzählen? Das wird kein Tech-Talk heute, keine Angst. Könnte ich auch, will ich aber nicht. Ich will Ihnen ein bisschen was übers Internet erzählen und insbesondere, was Sie da lassen sollten. Und das werden Sie an ganz praktischen Beispielen dann sehen. Und mein Problem ist schlicht und einfach das, dass ich immer zu viele Folien habe. Warum geht das jetzt nicht weiter? Hier, jetzt geht's. Okay. Also meine Thesen sind ganz einfach, das soll man ja am Anfang eines guten Vortrages immer sagen und Sie können davon fest ausgehen, dass das ein guter Vortrag wird. Also das Wachstum des Internets wird weitergehen, das werden auch Sie nicht verhindern, egal ob Sie es wollen. Die Rolle des Internets in der Gesellschaft wird wichtiger werden. Meine These ist wirklich, die Chancen sind größer als die Risiken, aber all das funktioniert nur richtig und gut, wenn Sie sich in einer sicheren Umgebung befinden. Und darum die letzte halbe Stunde, was fast die Hälfte meines Vortrages sein wird, werde ich Sie nur von einer Sache versuchen zu überzeugen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Alles andere ist, okay, sprechen wir Deutsch miteinander? Scheißkram. Ja, das ist das Einzige, was wirklich funktioniert und was Ihnen wirklich Sicherheit bringt. Und ich werde auch zeigen, dass es viele, hier am Beispiel einer Schülerin, der ich eine Viertelstunde meines Lebens geopfert habe und von der ich jetzt so viel weiß, was nie ein zukünftiger Personalchef von ihr erfahren darf. Aber auch die gucken inzwischen ins Internet und ich habe nur eine Viertelstunde gebraucht, ohne illegale Methoden, ganz oberflächlich. Und sie sollen sehen, was ich herausgefunden habe. Und das ist mir wichtig, dass sie dann auch diese Message übertragen können. Darum, ich habe 75 Folien, also ganz wenig eigentlich. Schaffe ich heute nicht. Die erste halbe Stunde mache ich relativ schnell. Die sind eigentlich nur für den Bernd, weil er eine bestimmte Kurve, exponentielles Wachstum, immer so gerne sieht. Und hiermit beginne ich. Wir wollen kurz über beeindruckende Zahlen reden. Internet, ganz bisschen Geschichte des Internets. Dann traditionelle und zukünftige Sachen, damit Sie auch gehört haben, was passiert eigentlich jetzt in den nächsten Jahren im Internet. Jede blöde Saftflasche oder Wasserflasche wird identifiziert sein im Internet. The Internet of Things, alles das, was Sie da haben. Ihr Eis, ob da dann der Stempel drauf sein wird, weiß ich nicht, aber auf der Verpackung auf jeden Fall. Ein bisschen über Online-Netzwerke und dann zu meinem Hauptthema heute, der NSA-Skandal. Und was Sie daraus lernen sollten. Ich habe es inzwischen gelernt, ich habe es mir angeschaut und ich sage Ihnen ein paar Sachen dazu. Was kennen Sie denn davon? Wer kennt denn Facebook? Ja, alle, ne? So, wer kennt denn sixdegrees.com? Ja, okay. Und, was ist es?
Ich glaube, es handelt sich um eine Plattform, die Erderwärmung beschreibt. 6 Grad, da gibt es auch einen Film zu, oder?
Ja.
Also,
okay.
Was passiert, wenn es 6 Grad wärmer
ist? Ja, aber das ist es nicht. Tut mir jetzt leid, aber es ist ein interessanter Gedanke, Erderwärmung, ganz modern. Six Degrees of Freedom war das erste soziale Netzwerk, das im Internet gebaut wurde. Gibt es jetzt eine ganze Weile schon nicht mehr, war Mitte der 90er Jahre. MeinVZ kennen Sie vielleicht noch, StudiVZ, oder kennen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Ne? Das ist, die Zeit geht so rasend schnell, dass all diese Begriffe schon heute passé sind. Was ist denn das? Können Sie das wenigstens lesen? Ja, also gut, da ist eine Informatikerin. Bitte? Ja. Punkt zu Punkt. Also gut, diese Schreibweisen kennen Sie jetzt, diese zwei inzwischen, to heißt to, ne? Peer-to-peer heißt es. Also ein Computer spricht direkt mit einem anderen, ohne dass da irgendetwas, ein Server dazwischen ist. Vergleichsweise sicher. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Das ist das Internet. Einer der Väter wurde 2004 dann sehr geehrt. Das war 1968. Da waren Sie noch nicht mal angedacht. Da hat man gesagt, wir wollen Maschinen mit Menschen verbinden. Das war die Idee des Internets. Und dann gab es da so ein paar, dazu muss man jetzt das amerikanische Forschungsförderungssystem verstehen, Militärs, die sagten, hey, das soll aber absolut ausfallsicher sein. Selbst wenn die Blöden, das war ja Zentrum, also Zeit des Kalten Krieges, ja, selbst wenn die Sowjetunion Atombomben wirft, soll dieses Netz weiter funktionieren. Und das war einer der Grundgedanken dieses Internets. Es gibt nichts Zentrales, alles ist dezentral organisiert. Und wenn der Weg nicht mehr geht, macht das Internet genau dasselbe wie Sie, gehen Sie halt einen anderen Weg. Und das macht es automatisch. Aber dazu müssten wir jetzt sehr in die Details einsteigen, das werden wir heute nicht tun. Das war eine der Grundideen. Und man wollte Maschinen mit Menschen verbinden. Machines and men be paired. Gut. Seit 68, und das ist eigentlich etwas, ich glaube, das kann ich Ihnen gar nicht in einem Talk jetzt übertragen. Aber das war so die Zeit, als ich als Jugendlicher langsam wach wurde. 68, glaube ich, war das Jahr, in dem ich die erste Demo besucht habe. War für mich sehr wichtig. Und ich hatte jetzt die Gelegenheit, die ganze Entwicklung seit 68 in der Informatik mitzuverfolgen. Ich glaube, das ist ein Riesenschatz. Also habe ich so den Eindruck. Aber ein bisschen möchte ich Sie daran partizipieren lassen. Was ist seit der Zeit passiert? Beeindruckende Zahlen. Exponentiell. So, Anzahl der Websites. Warum geht das denn jetzt so nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Der zeigt die Bilder nicht. Blöd. Okay, dann zwingen wir ihn. Ah, da ist irgendwas passiert. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Hm. Was ist denn das? Okay. Ich meine, Sie sehen einen Informatiker jetzt nicht hilflos, aber doch überrascht. Nein. Das ist ja ehrlich merkwürdig. Okay, passen Sie auf. Ich sage den Leuten jetzt, das schneiden wir gleich raus, ja, damit das nicht so transparent wird, aber ich starte den ganzen Kram nochmal und das geht ja so nicht. So, weg, nicht speichern. Der kann mir doch einfach die Folien jetzt nicht zeigen, also ehrlich. So. Den Kram brauchen Sie eigentlich gar nicht, aber der ist wichtig für Sie. Sorry, aus Genau diese. Ach, das sehen Sie gar nicht. Datei öffnen. So. Boing. Boing, 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 boing. Ah, jetzt sehe ich die Bilder wieder. Nein. Sehen Sie. Und da sehen Sie auch den Wind, so nannte man ihn. Surf, einer der Väter des Internets. Jetzt die beeindruckenden Zahlen. So, die Anzahl der Hosts, das sind also Server im Internet. Wenn Sie die Zahlen so verfolgen, also das Schöne ist, ne, 69 waren es 4. Das war noch vergleichsweise übersichtlich. 1, 2, 3, 4. Also Sie nicht mehr. Die 4. So. Und heute sind es eine, wer kann die Zahl lesen? 1 Milliarde. Also auf 7 Menschen entfallen ein Server. Ist das beeindruckend? Exponentiell, sagen die Leute. Was heißt exponentiell, sagt er uns jetzt? Etwas mit hoch, müssen Sie jetzt nicht wissen. Wie prüfe ich das am einfachsten, ob etwas exponentiell wächst? Nein. Ich stelle es auf einer logarithmischen Skala dar und dann müsste es eine Gerade sein. Und da sehen Sie, das ist schon eine Lüge. Ja? Also eine Gerade ist das nicht. Aber Sie haben etwas fürs Leben gelernt. Echt exponentielles Wachstum sehen Sie entweder beim Eiffelturm, das ist auch eine exponentielle Kurve, oder Sie tragen es auf einer logarithmischen Skala auf, also 1, 10, 100 und so weiter und so weiter. Und wenn es da eine Gerade ist, dann ist es echt exponentiell. So, das ist das Schöne an der Mathematik. Andere beeindruckende Zahlen, Anzahl der Websites. Auch da übrigens, also das sind die Websites, also die Internet, wie sagen wir, Internetpräsenzen. Ja? Also das könnte schon eine Gerade sein. So. Da war es steiler, das heißt, der Exponent war höher, aber könnte sein. Aber natürlich auf Dauer geht das nicht, exponentielles Wachstum ist nirgendwo realisierbar. Ich muss nur schneller machen. Auch bei Facebook-Accounts nichts exponentielles Wachstum, alles Quatsch, obwohl die jetzt auch 1 Milliarde Teilnehmer haben. Aber 1 Milliarde Server ist natürlich eine andere Nummer als 1 Milliarde Benutzer. Gut, einige Highlights und ich muss wirklich schnell machen. Das sind nur so Anekdoten. 1986, könnte da irgendjemand von Ihnen schon geboren sein? Ja, so, also ein bisschen. Da hat das NSF, das ist die National Science Foundation der USA, also die DFG, die große Wissenschaftsorganisation, hat ein Backbone-Netz gemacht. Also hat alle kleinen Internets versucht, miteinander zu verbinden. Und jetzt schauen Sie sich mal die Geschwindigkeit an. 56 Kilobit. Ja, da würden Sie heute nie mehr mit ins Internet gehen. Und das war für alle Hochschulen in den USA der Backbone. Also eigentlich lächerlich. Okay. 1989 waren dann schon 100.000, also innerhalb weniger Jahre dann 100.000 Anschlüsse ans Netz. Deutschland verband sich. Und ich glaube 1989, sowas in der Zeit, habe ich auch meine erste E-Mail geschrieben. Aber die wirkliche Revolution entstand dann mit dem World Wide Web, mit der Erfindung bei CERN hier in der Schweiz. Und das war eine wichtige Erfindung. Und Sie merken sich jetzt an dieser Folie, der Rest ist, können Sie nachlesen, nur dieses. PGP. Pretty Good Privacy. Weil wenn Sie sich das jetzt nicht merken, nutzt nachher die ganze Wiederholung nichts. Die wurde übrigens da entwickelt, 1991 schon. 1991 könnte einige Geburtsjahre von Ihnen sein, oder? 9, 24, ja. So alt wie Sie. Und trotzdem benutzen es viel zu wenige. Andere Highlights. Seit 96 gibt es Internettelefonie. Setzt sich jetzt langsam durch. Es gibt übrigens kaum noch, also selbst die Telekom hat das jetzt gemerkt. Ne? 1995 wussten es noch nicht so genau, aber 96, da wurden die ersten Internettelefonverbindungen erstellt. Alles irre lang her. 98, Google lief da gerade, haben ungefähr 96 begonnen, hatte aber da schon 26 Millionen Seiten indexiert. 2008, da hatten sie dann 1 Trillion Internetseiten indexiert. Ich glaube, die Zahl, die wollen Sie sich gar nicht, könnten wir die zu Nullen ausrechnen, haben wir jetzt nicht die Zeit zu. Wichtig, inzwischen sind Bilder und Videos die Hauptdaten, die übers Internet gehen. Und 2011 wurde es langsam klar, es gibt nicht mehr genug Internetadressen. Okay, das ist aber Tech Talk, will ich nicht. 2012 hatte Facebook dann 1 Billion, also Englisch 1 Milliarde Benutzer. Und da wurde IPv6, kommen wir gleich noch ganz kurz drauf zu sprechen, gelauncht, also ins Feld gebracht. Und es gab das erste YouTube-Video, das 1 Milliarde, ja, 1 Billion Views hatte. Ich weiß nicht, wissen Sie noch, was dieses Gangnam-Style ist? Ja, doch, hier sehen Sie, alle wissen das. Ist verrückt, oder? Ist total verrückt. 1 Milliarde Leute haben sich das angeschaut. Naja, ein paar haben es mehrfach geschaut, die brauchten es aber auch. Gut. All diese Sachen, und damit schließe ich diesen Teil schon ab, können Sie unter diesen Links finden. Auf jeden Fall würde ich Ihnen dieses empfehlen. Das ist seriös. Das ist nicht so, wenn Sie sich die Nutzerzahlen von Facebook anschauen oder so. Die Firmen haben ja Interessen, verstehen Sie? Und die werden das schon ein bisschen shapen, also ausformen. Ja, also das ist seriös, das wird auch gepflegt. Und wenn Sie Zahlen zum Internet brauchen, dann schauen Sie danach. Für noch mehr Geschichte, da gibt es ganz viel. Das ist auch hier Hobbs und so weiter. Das ist auch in Deutsch verfügbar. Okay, ganz schnell, was waren die Grundideen? Die Grundidee war ein Netzwerk, das man nicht zerstören kann, weil es keine zentralen Punkte gibt. Es gibt natürlich Server und die Daten kann ich kaputt machen. Ja. Aber damit ist das Netz nicht kaputt, sondern nur dieser eine Server ist weg. Und das war die zentrale Idee. Jeder Knoten ist für sich selbstständig und keine Organisation kontrolliert das Internet. Man muss also auch nicht auf Spione oder so aufpassen. Alles Quatsch, kriegt man sowieso nicht in den Griff. Jeder, der die technischen Möglichkeiten besitzt, kann mitspielen. Auch Sie können mitdefinieren, wenn Sie wollen. Irgendwann wird man merken, dass Sie vielleicht nicht der ideale Partner oder die ideale Partnerin sind, aber niemand ist ausgeschlossen. Und die Regeln werden schon mehrheitlich demokratisch bestimmt. Ich gehe ein bisschen schneller vor, weil ich Ihnen nachher sehr, sehr wichtige Sachen zeigen will. Es ist eigentlich erstaunlich, das haben damals die Telekom-Behörden auch wirklich so gesagt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist ja reiner Chaos. Wie soll das denn funktionieren, ohne dass da jemand entscheidet? Aber es funktioniert. Es ist kein vollständiges Chaos, es ist zwar ein vollständiges Chaos, jeder kann mitmachen, aber es funktioniert. Die Telcos, das waren damals die Gegner. Also ich erinnere mich da immer an eine schöne Geschichte in Griechenland, da war ich, das war 1995 oder Anfang 96. Das war so eine Konferenz der Telcos und denen habe ich etwas über das World Wide Web erzählt. Die hätten mich fast von der Bühne geholt. Also so aggressiv bin ich noch bei keinem Vortrag angegangen worden. 1996, das ist noch keine 20 Jahre her. Und heute gehen fast alle ihre Telefongespräche übers Internet. Okay? Bis 1990 war in Deutschland übrigens fast kein Forschungsgeld zu bekommen für Forschung im Internet. Gab es nicht, weil da die Telekom die Hand drauf hatte. Gut, traditionelle und zukünftige Dienste. Die ursprüngliche Idee war, wir verbinden Menschen mit Computern. Das heißt, man hatte irgendwo ein paar Großrechner und da dachte man halt, immer dahin zu fahren und sich vor die Kiste zu setzen, ist doch blöd. Da bauen wir ein Netzwerk und dann kann man nicht von zu Hause, da dachte noch keiner dran, aber dann kann ich aus meinem Labor heraus diesen fernstehenden Computer remote-mäßig nutzen. Das war übrigens zu einer Zeit, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, als eine Firma, die Firma IBM, 70% des Weltmarktes an Computern für sich hatte. 70%, das ist unvorstellbar. Ja. Und da gab es dann so andere Firmen, die gibt es auch heute kaum noch. Ja. Das nannte man dann IBM und die sieben Zwerge. Ja. War übrigens keine deutsche Firma dabei. Also, Fernbedienung eines Rechners war die erste Idee, dann kam, okay, dann können wir auch Dateien austauschen, File-Transfer-Protokoll, aber schon 1971 entwickelte sich die erste, ja, Super-Anwendung, denn 1973 machten E-Mails schon 75% des Datenverkehrs aus, E-Mails. Sagen Sie, jetzt ist alles alter Kram, haben Sie auch recht. Aber das war vollkommen unerwartet. Das hat keiner geplant, sondern es hat sich so ergeben. Die Leute haben es gemocht. Okay? Und dann kam die Killer-Applikation, das World Wide Web, Tim Berners-Lee und Robert Caillot in der Schweiz, da bei CERN, haben diesen Projektantrag geschrieben, 89, dann 91, 1993 bin ich dann aufgesprungen, also mit meiner Arbeitsgruppe. Da haben wir Studenten in die Schweiz geschickt, die da übrigens den ersten Browser für einen Mac geschrieben haben. Damals gab es noch keine Browser für einen Mac. Aber das ist alles vergessen. 1995 habe ich dann die dritte internationale World Wide Web Konferenz in Darmstadt veranstaltet. Das war eine echte Killer-Applikation. So. Und über diese Folie spreche ich sonst immer sehr, sehr lang. Ich sage es nur, dieses alles zu analysieren, ist alles Käse. Erfinden Sie etwas Neues. Das ist der beste Weg, wirklich zu begreifen, wie das Internet funktioniert. Und wer das gesagt hat, ist Alan Kay, einer der Erfinder auch des grafischen User Interfaces. Und Sie dürfen durchaus über die anderen Sachen lächeln, dass also wirklich ein wichtiger Mann 1977 gesagt hat, was man zu Hause mit einem Computer soll, das versteht er ja gar nicht. Oder 1943, dass es höchstens einen Weltmarkt für 5 Computer gäbe. Ja? Das ist doch, ich meine, Sie müssen sich überlegen, das sind so Ihre Eltern, die irgendwann in der Zeit geboren wurden, da hat man solchen Blödsinn erzählt. Und zwar nicht irgendwer, sondern der CEO, also der Chef dieser kleinen Firma IBM. Okay, naja, egal. Was kommt? Cloud Computing. Da werde ich jetzt nicht lange drüber reden, aber es ist mehr als nur Datenspeicherung. Es geht auch ums Rechnen im Internet, um Datenbanken und so weiter. Ein paar Worte zum Internet of Things. Denn das ist wichtig, das wird ganz sicher kommen. Es wird also mehr sein als das, was wir heute haben. Und tatsächlich brauchen wir ein Internet of Things, also ein Internet der Dinge. All diese Dinge, nicht nur Rechner, werden ans Internet angeschlossen sein. Also nicht Ihr Speiseeis, aber die Verpackung. Und das ist durchaus wichtig, dann auch für den Hersteller festzustellen, wo ist diese Verpackung, und er wird dann implizieren, dann wahrscheinlich auch das Eis gegessen, wo ist das passiert? Wenn man dann den Müll durchsucht, wird man diese Verpackung wiederfinden und sagen, da ist sie hingegangen. Und wenn jetzt man ihn in ihrem privaten Müll findet, dann weiß man sogar, wer es möglicherweise war. Ja, Sie grinsen jetzt, aber das kommt. Denn erst war das Internet zwei Computer, verbinden sich. Aber die Idee war ja eigentlich schon, es war ein Internet der Menschen. Denn die Interneterfinder haben gesagt, wir wollen Menschen mit Maschinen verbinden. De facto wurden natürlich zwei Computer verbunden, aber E-Mail, World Wide Web, Web 2.0, Facebook und so weiter. Was passiert? Internet, Telefonie, Menschen werden miteinander verbunden. Und der nächste Schritt ist, alle werthaltigen Objekte sind direkt am Internet. Und das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.
Apropos.
Ja. Diebstahl wird es geben, aber es wird relativ einfach sein, das Gerät dann zu finden, ja. Sobald man es wieder benutzt.
Autos,
Handys und dergleichen mehr. Gut. Das heißt, wir werden zu einer Zeit kommen, wo es smarte Geräte gibt, die sich dann auch brav melden. Ich meine, tun heute ja die Handys schon. Das wissen Sie ja, wenn Sie liegen lassen, dann melden Sie sich und sagen, hier, ich bin an Stellen, wo ich nicht hingehöre. Und dann können Sie die unter Umständen wiederfinden. Also es ist wirklich keine Vision. Und da gibt es dann eine Menge Sachen, die man sich anschauen kann. Also, dass das wichtig ist, sieht man einfach daran, wie viele verschiedene Begriffe man für dieselbe Sache gefunden hat. Ja? Physical Interface, Ubiquitous Computing, Ambient Intelligence, ach komm. Was ist das Wichtige? Über was rede ich? Ich rede über Sachen, die echt am Internet teilnehmen. So, und jetzt können Sie fragen, okay, was nimmt echt am Internet teil? Natürlich der Rechner, natürlich sein Handy, sein Tablet, alles das. Aber wie klein darf das Ding denn sein? Und was wird das kosten? Zurzeit einen echten Internetteilnehmer ist ein Chip und der kostet in etwa 1 Euro. Und wenn ich jetzt von werthaltigen Objekten gesprochen habe, dann sind das alles solche Objekte, die viel mehr als 1 Euro kosten. Und wenn es heute 1 Euro kostet, dann kostet es in 10 Jahren höchstens noch 1 Cent. Also es ist etwa so viel wie die Verpackung Ihres Eises. Und dieses Ding wird genau sagen, wo es ist, wird mit anderen Dingen kommunizieren und wird genau das können, was Ihr Handy heute kann, was der Computer kann, was Internetteilnehmer können. Gut, da gibt es dann noch so ein paar andere Geschichten. Keine echte Internetteilnehmer sind diese berühmten AFIT-Systeme. Das sind kleine Sender, die sind noch billiger zu haben, die kosten im Moment nur 5 Cent pro Stück. Und die sagen hier, das und das bin ich. Und noch billiger sind Barcodes, die kennen Sie alle. Auch die kann man benutzen. um im Grunde genommen zu transferieren, das erleben Sie ja täglich in einem Einkaufsmarkt, da sagt das gut, wenn die Kassiererin das über die Kasse zieht, hier, ich bin ein, wie heißt das, so ein Eis, so, ich bin das Eis von dem und dem Typ, also genau, aber das ist wichtig, informatisch von dem und dem Typ. Es sagt nicht, ich bin das und das Eis, ja, sondern es sagt, ich bin vom Typ Knopper oder sonst was, wie immer diese Dinger heißen. Okay. Und so funktioniert das und das kann man mit AFIDs machen. AFIDs, das auf Deutsch sind Funketiketten, kosten fast nichts mehr. Das muss Ihnen wirklich klar sein. Also wenn die Bibliothek jetzt sich schützt mit AFIDs, ihre Bücher, die dann irgendwo hinten schön drin im Buchrücken eingepflanzt werden, ja, dann kostet der Bibliothek das fast nichts. Ich meine, ein Buch geklaut, 50 Euro, ein AFID-Chip, 5 Cent. Also ist schon ein gutes Geschäft. Und Sie haben fast keine Chance mehr, das zu klauen. Denn sobald Sie durch die AFID-Lesestation gehen, durch diese Sendegeschichten da, kennen Sie ja auch, schon werden Sie ertappt. Der hat ein Buch geklaut. Was der nie machen würde, aber genau.
Kann ich mal noch was fragen, weil ihr habt letztes Mal geredet davon, dass die Studentenausweise sind, die Dinge auch drin.
Ja.
Das heißt, man könnte genau kontrollieren, wer nicht da ist. Also umgekehrt, wer da ist.
Ja, ja. Das sage ich gleich noch, Bernd, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Aber klar. So, diese Codes, die kennen Sie überall. Funktionieren 2D oder eindimensional. So, und wenn Sie daran interessiert sind, dann schauen Sie das ein bisschen nach. Das lesen Sie, versuchen Sie jetzt gar nicht zu lesen. Da, dass dieser Kram kommt und die Hauptanwendungen sind, also wir sind übrigens erst hier in der Mitte, es geht langsam richtig los. Ja? Das Einzige, was wir lösen mussten, war, wie viele Adressen gibt es denn im Internet? Denn diese Internetteilnehmer, die können sich nur dann unterhalten, wenn jeder eine andere Adresse hat. Okay? So. Und das können wir jetzt ausrechnen. Das gab es IPv4, also das Internet Protocol Version 4. Das hatte 4,3 Milliarden Adressen. Und weil die ja ein bisschen strukturiert sein müssen, verliert man auch immer welche. Strukturiert heißt, also hier die Uni Frankfurt hat zwei große Domains und da guckt jetzt keiner nach, wie viel da genau von verbraucht ist. Und deshalb war das schon 2012 zu wenig und man musste auf eine nächste Größe gehen, das ist IPv6, wenn Sie das mal hören. Und die gute Message ist, jetzt hat man für jeden Menschen etwa 10 hoch 28 verfügbare Adressen. Das reicht für jedes Eis, das Sie essen werden in Ihrem Leben aus. Überhaupt kein Problem. Das ist nämlich eine 1 mit nur 28 Nullen. Und das hat jeder von Ihnen. Und so viele Adressen können Sie vergeben. So. Bad News ist nur, das wird etwa 10 Jahre dauern, bis jeder Internetteilnehmer diese IPv6-Adressen vermitteln kann und so weiter. Aber es ist in Status nascendi, es entsteht und ist auch gar nicht mehr zu verhindern. Das heißt, an Adressen haben wir jetzt wirklich genug. So, und es geht dann einfach nur darum, die Objekte zu identifizieren, aber man könnte auch Sensorik einbauen, man könnte kleine Mikrofone einbauen, also ich will nicht immer auf Ihr Eis, das ist irgendwie, wäre das ja gemein, ne? Aber man könnte da Sensorik einbauen, überhaupt kein Problem. Man kann sehr viel machen, übrigens der wichtigste Vermittler in diesem Szenario wird Ihr Ihr Handy sein. Ich weiß, ich bin viel zu schnell und ich lade Sie ein, die Folien dann mal ein bisschen zu durchstöbern. Ich glaube, es lohnt sich. Wo wird Internet of Things heute schon eingesetzt? Ganz massiv in der Logistik. Ganz, ganz massiv. Es gibt jedes Paar Schuhe, das in China gefertigt wird, ist inzwischen, ja, nicht jedes Paar Schuhe, sondern immer ein Los, das sind 12 Paar Schuhe, ist zu identifizieren, wo es denn ist, wo es abgeblieben ist, ob es noch irgendwo auf dem Meer rumschwimmt, hier nach Europa. Jedes. Das wird einfach so aufgebaut heute. Es gibt Prototypen für ein intelligentes Haus. Mögen Sie vielleicht mal Ihre Wohnung so ein bisschen computerisieren. Intelligente Verkehrslenkung gibt es auch. Auch selbstfahrende Autos, Schutzmechanismen und so weiter und so weiter. So, und wenn Sie gar nichts tun, und das ist auch insbesondere an die Tutoren, dann schauen Sie sich diese beiden Videos an, sind beide auf YouTube. Und das mache ich jetzt heute nicht. Es lohnt sich, Sie werden Ihren Spaß haben. Ja? Es ist wirklich sehenswert. Schauen Sie sich die an. Sie werden Ihren Spaß haben und dann ohne mich. Jetzt kann man auch fragen, E-Learning, eigentlich machen wir heute, machen wir ja Vorlesungen über E-Learning. Da gab es jetzt, so ein Horizont-Report. Horizont ist so der Versuch abzuschätzen, was kommt, so in einem Zeithorizont von 4 bis 5 Jahren. Die hatten schon 2009 vorhergesagt, dass Smart Objects eine wichtige Rolle spielen sollten im E-Learning. Ich habe nie begriffen, warum. Also Anwesenheitskontrolle, diese amerikanischen Universitäten. Also jeder von Ihnen ist natürlich durch Ihre Goethe-Card identifizierbar. Und es könnte sein, dass in dem Rahmen dort ein Goethe-Card-Leser eingebaut wäre. Und ich hätte jetzt genau die Übersicht, wer hier von Ihnen im Raum wäre. Technisch kein Problem. Es muss Ihnen klar sein, es ist technisch wirklich kein Problem. Wenn auch illegal, aber damit müssen Sie leben. Über die Illegalität, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So. Ideen zum Internet of Things, mir ist nicht wirklich so etwas richtig Prickelndes eingefallen, gerade im E-Learning-Bereich. Aber wir kommen damit zu einem nächsten Thema und ich hatte ja gesagt, die erste halbe Stunde geht ganz schnell. Soziale Netzwerke, Online-Netzwerke, zack, 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 zack. Das ist noch ganz wichtig. Nee, das nicht. Warum meinen Sie, haben die Leute das erste soziale Netzwerk Six Degrees of Freedom genannt? Weil die sechste Wurzel aus 6 Milliarden Menschen 42,6 ist. Das heißt, 42,6 hoch 6 wären 6 Milliarden. Mit anderen Worten, wenn jeder, und jetzt dürfen Sie getrost nachschauen, in seinem Terminkalender nennt man das ja nicht, also wo ich meine Kontaktdaten habe, ja, 43 Freunde eingetragen hat, und jetzt nehmen wir mal vereinfacht an, die sind verschieden bei jedem von ihm, was nicht viel ist. Jetzt überlegen Sie, 43, dann die nächsten kennen ja wieder 43 und so weiter, haben Sie 43 hoch 6 und das heißt, nach 6 Mal hoppen kennen Sie jeden Menschen dieser Welt. Jeden. Also auch jeden Chinesen, Sie kennen einfach jeden. Und zwar nur mit 6 Mal weiterspringen. Ist das nicht fantastisch? Also, sechs Freunde dazwischen und schon kennen sie jeden Menschen dieser Welt. Das ist übrigens auch der Betrug, den es bei Facebook-Freunde gibt. Ja? Also, natürlich ist das vollkommen uninteressant. Ja, habe ich nichts von, dass ich mit sechs Hops jeden Menschen dieser Welt kenne. Ist auch nur ein theoretisches Modell. Aber wichtig. Deshalb, 6 Degrees of Freedom. So, jetzt gehen wir weiter. Herausforderungen steht da. Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Und dieser Datenschutz muss aus der Schmuddelecke heraus. Alles andere unwichtig. Das heißt, genau das will ich Ihnen jetzt noch zeigen. Ich möchte, dass Sie diese Uni, Ihr privates Umfeld zu einem Datenschutzgebiet machen und sagen, NSA, keep out. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Und das sind jetzt sehr, sehr praktische Erfahrungen. Ich habe das jetzt geschwärzt, die Namen. Aber ich war bei der Vorbereitung eines anderen Vortrags und da habe ich so ein bisschen recherchiert und da habe ich dann etwas Verrücktes gefunden, nämlich geheime Verträge gäbe es in Deutschland. Obama darf Merkel abhören. By the way, er darf es wirklich, komme ich gleich drauf. Überall in der Welt würde Obama als Spion, nicht überall, aber fast überall, ins Kittchen kommen. Hier in Deutschland ginge das nicht. Könnte er sagen, Edge Badge, ich darf das und ihr müsst mir sogar dabei helfen. Aber das habe ich mir angeschaut, könnt ihr euch anschauen. So, dann gucke ich mir einen Kommentar an und finde da einen Kommentar, der gerade so ein Jahr alt ist, 30.10. Und da sagt ein junges Mädchen, das konnte ich an dem Bild erkennen, das können Sie jetzt nicht erkennen, das ist ein auf dem Kopf stehendes kleines Bild, das kennen Sie ja, diese kleinen Icons, die man sich so hin und wieder zulegt. Ganz ehrlich, wen interessiert das? Geheime Verträge, Obama darf Merkel abhören. Wir werden ja sowieso alle abgehört. Okay, sagt sie. Ich persönlich habe nichts zu verbergen und mir ist das egal. Merkel tut so, als ob die NSA irgendwas Illegales tut. Ist das denn überhaupt so? Ende, ich blicke da nicht mehr durch. Okay, das ist ein Originalzitat, das werden Sie auch da noch finden. So, und jetzt bösartig wie der Krömker ist, fängt er jetzt an über dieses junge Mädel, dessen Nickname dann hier auch stand, ich habe ihn jetzt weggemacht, ja, zu recherchieren über den Nickname. So, alles nichts Neues, wird Ihnen in der Schule auch begegnen, ganz sicher. Vielleicht sind Sie sogar selber so ein bisschen, vielleicht können Sie sogar die Einstellung nachvollziehen. Was soll das denn? Also ich tue da nichts Böses. Warum soll die NSA das nicht wissen, dass ich meinem Freund schreibe, ich liebe dich? Das wissen die doch sowieso, wenn sie wissen, dass das mein Freund ist. Also, watch out. Gut, und da, genau darüber wollen wir sprechen. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe dieses kleine Bild hergenommen und den Nickname und habe dann mal ein bisschen recherchiert und dann fand ich auf Twitter ein anderes Bild. Das war dann leicht, wenn ich das erste Bild umdrehte, zu sehen, okay, das ist dieselbe Person. So, dann weiß ich jetzt auch, dass sie in Gotha, in Thüringen wohnt. Ich könnte jetzt auch im Telefonbuch rausfinden, wahrscheinlich wo und Telefonnummer und so weiter. Ist eigentlich kein Problem, können Sie auch. Und dann finde ich auf testedich.de, dass dieses Mädel, 14 Jahre ist sie, dann auch mal an dieser testedich.de teilgenommen hat. Und sorry, es wird jetzt ein bisschen sexistisch, aber wenn sie dann schreibt, und es war, ich meine gut, mit 14 Jahren, sie ist voll in der Pubertät und sie muss bei Länge, muss sie hinschreiben, Schwanzlänge. Ja. So, und jetzt können Sie sich überlegen, wenn das jetzt ein Personalvorstand liest, möchte er jetzt dieses Mädel bei sich einstellen? Gut, es geht so weiter. Nur das sind die Gefahren. Und ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie Ihre Schüler auf so etwas aufmerksam, dass man da nicht dran teilnimmt. Und wie leicht es ist, herauszufinden, wer das ist. Nickname ist überhaupt kein Schutz. Gut, natürlich muss man diese Sachen, aber Sie können das alles identifizieren und ich gehe nicht weiter durch. Und es ist rein pubertäres Verhalten, es ist überhaupt nichts Schlimmes aus meiner Sicht. Aber leider in dieser bösen Welt sieht das nicht jeder so. Es ist so. Er amüsiert sich, er möchte immer weiter gucken. So, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gerade ist der NSA-Skandal, sie hat sich ja auch dazu geäußert. Was gibt es denn jetzt an Hilfen? Wo können Sie sich denn jetzt hinwenden, wenn Sie sich schützen wollen? Also solche Dummheiten nicht zu verbreiten, ist eine Sache. Solche Spuren nicht im Internet zu hinterlassen, denn es gibt noch eine Böswilligkeit. Das Internet vergisst nämlich nicht. Ja? Auch wenn es weg ist automatisch, ist es trotzdem nicht weg. Also ich kann es wieder hervorholen. Es gibt Internet History, wo sehr, sehr viel aufbewahrt wird. Da habe ich mir gedacht, da muss es doch sowas geben, nämlich es gibt doch ein BSI, ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist doch richtig, das muss doch was Seriöses sein. Ja, ist es auch. Die sind gar nicht so schlecht, wie es sich jetzt vielleicht erst hört. Und wenn Sie dann nachschauen, was gibt es für Gefahren im Internet, dann sprechen Sie über Schadprogramme, Viren, Würmer, trojanische Pferde und so weiter. Das ist alles richtig, alles wichtig. Schauen Sie danach. Wenn Sie etwas zur Sicherheit im Internet finden wollen, ist das eine seriöse Quelle. Obwohl ich das jetzt scheinbar hier so ein bisschen ins Absurde ziehe. Es ist überhaupt nicht. Sie erklären das ganz schön auf Ihren Seiten und das sollten Sie auch sich gegebenenfalls mal anschauen. Da steht dann auch drin, wie bewege ich mich? Die Frage ist das alles? Und da habe ich mich dann wirklich gefreut, da sagt nämlich eine Bundesbehörde, bitte kommunizieren Sie verschlüsselt. Machen Sie das? Er ist ehrlich, ich auch nicht. Sie auch nicht? Das sagt die Bundesbehörde aber. Und sie hat guten Grund dazu. So, und jetzt muss ich Sie eigentlich nur noch in die Lage versetzen, das auch zu tun. Und Sie sollten verstanden haben, warum das wichtig ist. Das sagt diese Bundesbehörde, wir sollen verschlüsselt kommunizieren. Und da dachte ich, hey, du wohnst in einem tollen Land. Da sagt eine Bundesbehörde genau die Wahrheit. Da gibt es zwar anderen Quatsch und so, aber eine Bundesbehörde sagt die Wahrheit und die Amis dagegen sind die Bösen. Hatte ich gedacht. Ja, die sehen das ganz anders, denn der FBI-Chef, der sagte, als Apple und Google angekündigt haben, dass sie ihre Handys jetzt vom Betriebssystem heraus die ausgetauschten Daten verschlüsseln wollen, dass er das überhaupt nicht verstehen würde, warum. Also er war offensichtlich auf dem Niveau dieser 14-Jährigen. Ja. Er wird das überhaupt nicht verstehen. Aber es war natürlich allein interessengeleitet und ist interessengeleitet. Aber, ach nee, jetzt ist es bei uns genauso, Sie haben wahrscheinlich die Tagespolitik gehört. Also auch unsere Geheimdienste haben überlegt, wenn sie alle verschlüsselt kommunizieren, haben sie ein echtes Problem. Wenn nur die bösen Buben und die bösen Mädel verschlüsselt kommunizieren, dann geht's noch, dann werden wir es wohl knacken können. Aber wenn sie das alle tun, muss ich ja alles knacken. Und das geht nicht. Das heißt, wenn wir es alle tun, schützen wir uns gegenseitig. Okay? Es ist eine wichtige Message. Hier stehen jetzt noch ein paar Zitate. Und übrigens nicht weit von Ihnen, ich würde Ihnen das durchaus mal empfehlen, fahren Sie mal nach Darmstadt. Also ich wohne direkt in der Nähe. Da gibt es den Degger-Komplex. Da haben Sie hier ein schönes Foto. Das sieht so ganz harmlos aus. Steht hier so im Rhein, nahe des Altrheins in Giesheim, direkt bei Darmstadt. Gut, und die haben da, das was Sie oben sehen, ist eigentlich nichts von dem Komplex. Der wird auch bald verschwinden, die gehen nach Saarbrücken. Aber das, was wirklich interessant ist, ist da, was da in der Erde gegraben ist. Das sind riesige Computeranlagen. Und das sind ein paar Fakten darüber, wer da alles stationiert ist und so weiter und so weiter. Ist alles außer Wikipedia. Ich habe auch keine näheren Informationen. Und wenn ich da irgendwas nicht Veröffentlichtes jetzt verraten würde, käme ich möglicherweise nicht mehr heute Abend zu Hause an. Die NSA hört wirklich überall mit. Ja? Snowden sagt, ca. 20 Millionen Telefonverbindungen in Deutschland werden täglich mitgeschnitten. Und ohne Analyse wäre das natürlich Quatsch. Ja? Ich meine, das will sich ja keiner anhören, wenn Sie mit Ihrem Freund telefonieren. Das heißt, es wird analysiert und die sind auch schon vorausgewählt. Das sind spezielle Trigger, die auf bestimmte Wörter triggern und dann aufnehmen. 20 Millionen. Ich meine, es wird mehr telefoniert, ja, aber jeden Tag und nur in Deutschland. Und 10 Millionen Internetverbindungen, also E-Mails, werden auch ausgewertet, nur in Deutschland. Okay, ich will gar nicht darüber sprechen, wenn Sie irgendeinen Google-Account haben, so ein Google-E-Mail oder so. Das wird hier übrigens nicht mitgezählt, ja. Weil da ist ja viel einfacher dran zu kommen. Das geht ja sowieso in die USA und kommt wieder zurück. Ne? Und da hat man ja direkte Zugänge. Da sind die Rechner ja direkt der NSA direkt da angekoppelt. Okay. Übrigens auch, nur damit Sie wissen, ne, die NSA soll 50.000 Netzwerke weltweit infiltriert haben. Wenn Sie da jetzt schauen wollen, haben Sie auch einen interessanten Link. Auch der Spiegel berichtete dann darüber. Also das wird jetzt alles zu lang. Jetzt noch eins. Dürfen die das in Deutschland? Ich kann Ihnen nur eins antworten. Ja. Weil wir sind unter dem Besatzungsstatut. Das mögen Sie zwar nicht, dass Ihr Urgroßvater da einen Krieg verloren hat, aber es ist so. Und das wurde jedes Mal, wenn irgendwo internationale Verträge geschlossen wurden, wieder verlängert. Und richtig auf oder publik gemacht hat es letztes Jahr der Josef Foschepott. Er ist Neuhistoriker und hat sich dann Zugang zum Bundesarchiv verschafft. Wo man so ohne Grund nicht einfach reinkommt, aber als Historiker ist er das. Und dann hat er alles nachgeschaut. Und dann hat er herausgefunden, zu all diesen Verträgen, 2+4 Verträge, also zwischen DDR und Deutschland und den vier Siegermächten und so weiter, gibt es geheime Zusatzverträge, die nicht veröffentlicht wurden. Und in diesen geheimen Zusatzverträgen steht drin, dass die USA, die Briten übrigens auch, das hier in Deutschland machen dürfen. So. Und im Zweifelsfall, wenn Sie jetzt hergehen würden und den verklagen, der hat mich abgehört, dann würde ich sagen, schau mal hier, da ist ein schöner Zusatzvertrag. Und das würden Sie den Gerichten zukommen lassen und nicht mal öffentlich. Ja, das ist das Problem. Also gut, dass es solche Menschen gibt, die sowas aufdecken. Und wenn Sie das mal hören wollten, das habe ich übrigens dann angeschaut, bevor ich das Mädel da recherchiert habe, dann schauen Sie sich das an. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen, Sie werden entsetzt sein. Es ist alles erlaubt. Sie stehen unter, Sie sind besetzt. Sie sind in einem besetzten Land. Ja, so ist es. In Frankreich könnte man die Leute als Spione verknacken. Hier in Deutschland nicht. So, und das ist geltendes Recht. Zwar geheim, die Leute wissen auch warum, aber so ist es. Kernelemente, übrigens Adenauer hat das gemacht, Brandt hat das gemacht, Kohl hat das wieder gemacht. Die haben immer diese Zusatznoten zu diesen großen Verträgen mit den Siegermächten verhandelt. Und diese Zusatzverträge immer wieder bestätigt. Das heißt, wir sind ein besetztes Land. Gut, das sind jetzt seine Folgerungen. Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur die Geschichte einer gelungenen Demokratie, sie ist auch die Geschichte einer fortgesetzten Umgehung und Missachtung grundlegender verfassungsmäßiger und rechtsstaatlicher Prinzipien. Übrigens, in dem Vortrag, in dem er das gesagt hat, gab es dann Applaus. Die Grundrechte haben nur da noch eine Bedeutung, wo sie den staatlich definierten Sicherheitsinteressen nicht mehr im Wege stehen. Das sagt ein deutscher Professor in der Öffentlichkeit. Ich kann nur sagen, er hat recht. Und das Einzige, was ich Ihnen bieten kann, ist, Sie darüber zu informieren. Das ist nun einmal so. Das klingt jetzt sehr pessimistisch, ne? Ach, jetzt steht der Name da doch schon. Ihr Nickname war Jojo. Na, okay, egal. Ja, das habe ich jetzt übersehen. Wir werden alle abgehört. Okay, sagte sie. Merkel tut so, als ob die NSA irgendwas Illegales tut. Tut sie gar nicht. Ist ja schließlich vertraglich in drei großen Vertragswerken vereinbart. Dürfen die. Und noch mehr, die deutschen Geheimdienste müssen sie sogar unterstützen. Das heißt, die machen nämlich die Vorfilterung der E-Mail-Nachrichten und die USA nehmen dann nur die 10 Millionen Interessanten, potenziell Interessanten. So. Ich persönlich habe nichts zu verbergen. Ich nicht, Sie nicht, Sie nicht, wir alle nicht. Aber wenn wir es den Leuten so einfach machen, so einfach, dann dürfen wir uns nachher auch nicht beschweren, wenn es die Möglichkeiten gibt, dass ich dieses junge Mädel in ihrem pubertierenden Leben da recherchiere und ja, unsittliche ja, Tippereien da dann veröffentliche. Gut. Okay, da gibt es dann ein paar Antworten. Schauen Sie sich das an, es ist wirklich übel, aber ich möchte Ihnen nicht den Abend verderben. Was sagt eine Bundesbehörde? Verschlüsseln Sie. Muss ich schon Schluss machen? Na, 10 Minuten kann ich noch. Verschlüsseln Sie. Auch Sie können Verschlüsselung einsetzen. Und das geht jetzt ganz, ganz schnell, was ich jetzt mache. Das reicht nicht, aber ich hoffe, dass die Links dann Ihnen helfen. Verschlüsselungstechnologie ist ein Teil der Kryptologie und da unterscheiden wir zwei Sachen, nämlich das Verschlüsseln, die Kryptologie und die Bösen, die versuchen das zu analysieren, die Kryptoanalyse. Das zweite Problem ist viel, viel schwerer als das erste. Aber die Idee ist immer dasselbe. Sie haben Klartext oder Klarbilder oder Klar-Voicemails, das ist ganz egal. Also Sie haben irgendetwas, was einfach zu interpretieren ist in Ihrem Computer. Das verschlüsseln Sie, dann haben Sie einen Chiffretext. Wenn Sie einen Schlüssel haben, um diesen Chiffretext wieder zu entschlüsseln, dann kriegen Sie den Klartext, das Klarbild oder einen Klarton wieder heraus. Das ist die Idee. So. Und man kann dann noch da viel mehr mitmachen. Man kann dann noch belegen, dass Detlef Krömke die E-Mail geschickt hat, dass nicht irgendein Kommilitone meine E-Mail gehackt hat und ihnen schreibt, übrigens, du bist durchgefallen. Sondern wenn Sie die E-Mail von Detlef Krömke kriegen, können Sie verifizieren, dass ich das wirklich war. Sie können Integrität belegen und Sie können damit Verbindlichkeit erzeugen. Und da gibt es dann verschiedene Algorithmen und Schlüssel. Und das Interessante ist, früher hatte man symmetrische Verfahren. Und beim symmetrischen Verfahren ist die Verschlüsselung dasselbe oder geschieht mit demselben Schlüssel wie die Entschlüsselung. Da hat man das Problem, dass man diesen Schlüssel aber austauschen muss. Aber es gibt jetzt inzwischen das asymmetrische Verschlüsselungsverfahren und das ist das, was Sie sich merken wollen, da ist das nicht mehr nötig. Also wenn Sie HTTPS lesen, ja, das ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, da müssen Sie nicht mehr vorher einen Schlüssel austauschen. Das machen die Maschinen auch ganz unter sich und trotzdem ist es einigermaßen gut geschützt. Und die Idee ist eigentlich, die Sicherheit des Verfahrens liegt nicht in der Art und Weise, wie Verschlüsselung. Das war noch im Zweiten Weltkrieg so. Ja? Da war die Art und Weise, wie die Verschlüsselung passiert, die Maschine quasi, war das Geheimnis. Das ist heute aber gar nicht mehr, sondern diese Verschlüsselungsalgorithmen sind internationale Standards. Jeder kennt sie, jeder weiß sie und so weiter. Das einzige Geheimnis ist Ihr Schlüssel. Und zwar bei einem asymmetrischen Verfahren gibt es einen öffentlichen Schlüssel und es gibt zusätzlich einen privaten Schlüssel. Den privaten Schlüssel kennen hoffentlich nur Sie. Wenn Sie den natürlich weitergeben, na, das ist so, als wenn ich Ihnen jetzt meinen Hausschlüssel gebe, dann können Sie auch in meine Tür rein. Tue ich nicht. Und genauso sollten Sie Ihren privaten Schlüssel auf jeden Fall für sich privat halten. Der öffentliche Schlüssel dient jetzt für verschiedene Sachen, die wir uns jetzt anschauen. Und das ist also das Entscheidende. Wir machen es allen so schwer wie möglich. Und der wirkliche Kern dieser ganzen Verschlüsselungstechnik ist der, wenn der Aufwand zum Aufbrechen des Algorithmus so groß ist, dass es sich finanziell nicht mehr lohnt, dann macht es auch keiner. Und das ist problemlos möglich. Sie dürfen den Schlüssel nicht zu lang wählen, nicht 128 Bit, ich sag mal mindestens 512 Bit und so weiter und so weiter. Gäbe es jetzt viele Hinweise, die ich Ihnen geben sollte, aber es ist möglich, sodass keiner oder nicht einfach an Ihre Sachen herankommen. So. Jetzt gibt es dann eine Bundesregierung, die sagt, ach Leute, das mache ich für euch. Es gibt wirklich eine Bundesregierung und die hat so etwas erfunden. Es wird auf Sie zukommen, das heißt DE-Mail. Hat dieses Zeichen da oben. Tja, und leider ist das nur, ich sollte den Chaos Computer Club zitieren, es ist reiner Mist. Es ist nämlich nicht das, was Sie wünschen, sondern es ist eine Einladung, bestimmte Server, nämlich die Mail-Server, zu hacken. Weil bei der DE-Mail passiert das nämlich Folgendes. Er hat auch, sieht also genauso aus wie das, was wir eigentlich wollen. Er hat einen privaten Schlüssel, verschlüsselt die E-Mail, ich nehme seinen öffentlichen Schlüssel, kann es dann entschlüsseln. Das Problem ist nur, dass das bei der DE-Mail schon passiert auf dem ersten Mail-Server, zu dem er das hinschickt. Und da ist es zeitweise unverschlüsselt. Und die ganzen Administratoren und Leute, die an diesem ersten Server arbeiten, können wunderbar seine E-Mail lesen. Übrigens die Geheimdienste auch. Ja, man muss nur da einbrechen. Und genau das ist das, was natürlich der Chaos Computer Club dann ja, sagt, okay, lassen wir es wieder. Und ich meine, die haben das viel schöner gesagt, das war auch ein Vortragstitel, Bullshit Made in Germany, hat ein Vertreter des Chaos Computers Clubs gesagt. Und ein bisschen höflicher, ein Kasseler Kollege hat gesagt, naja, das ist halt Sicherheit per Gesetz. Das heißt, das deutsche Recht hat definiert, das ist sicher. Aber es ist nicht sicher, weil es immer Stationen gibt, wo man es aufmachen muss. Und warum muss man es da aufmachen? Damit bestimmte Leute da rein können. Glaubt man. Ja, wenn wir nur so unsere Angst befriedigen können, dann müssen wir wirklich sagen, steht jetzt sehr viel drauf auf den Folien, das ist immer wieder derselbe Fehler. So. Noch eins, HTTPS, ist das sicher? Das benutzt auch so ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Das Verfahren selbst ist weitgehend sicher. Warum sage ich jetzt weitgehend? Das muss ich einfach sagen, weil ich weiß, dass die Geheimdienste heute ungefähr noch 3 Jahre dem allgemeinen Kenntnisstand voraus sind. Die können auch diese Verfahren nicht unbedingt knacken, aber die tun alles Mögliche, um da doch ranzukommen. Ich sage Ihnen mal nur so einen kleinen Trick. Ja. Die haben versucht, also diese Schlüssel müssen ja irgendwie erzeugt werden. Die werden, würde man jetzt sagen, mit Zufallsgeneratoren erzeugt. Wenn man jetzt schlau ist, und Geheimdienstleute sind schon schlau, dann manipuliert man diese Zufallsgeneratoren. Weiß also mehr als alle anderen. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil es ist nicht belegt. Aber es wäre einer der möglichen Wege, um es trotzdem vergleichsweise mit wenig Aufwand zu entschlüsseln. Der Rest geht nicht einfach. Und so, hier HTTPS ist weitgehend sicher. Wenn ich das angreifen will, dann würde ich entweder Ihren Rechner angreifen, ja, oder ich würde den Server angreifen. Beides kann ich. Ich habe Ihnen ja ein bisschen demonstriert, wie einfach das ist. Ja. Da ist es ein bisschen schwerer. Das heißt, Ihre einzige Rettung ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, in Ihrem E-Mail-Programm muss eine Mail verschlüsselt werden und aufmachen kann die nur derjenige, der von Ihnen Ihren Public Key bekommen hat, also der Adressat. Und dazwischen geht nichts, schon gar nicht unbeobachtet und so weiter. Ja? Und das ist Ihre einzige Sicherheit. Und auch dafür gibt es Programme. Und das war ja fast nur eine Einführung. Und die gebräuchlichsten Techniken sind dazu OpenPGP, also Open Pretty Good Privacy. Was ist wichtig an dem Open? Der Source Code, der Quelltext, ist offen. Ja, Zehntausende Informatiker schauen sich den an, werden da irgendwelche unschönen Sachen gemacht oder ist das in Ordnung? Und das ist die Sicherheit. Noch eins, Sie wissen das nicht, aber quasi einmal die Woche ist in dieser Universität immer die Polizei wegen irgendwelchen Internetkriminalitäten. Einmal die Woche ist sie immer da, also beim HRZ. Da hat man schon beste Kontakte, das ist auch in Ordnung. Was ist das so? Zum Beispiel irgendein blöder Mitarbeiter lässt seinen Rechner, also fährt in Urlaub, lässt den Rechner aber am Netz und vollbetriebsbereit eingeschaltet in seinem Büro. Naja, prima. Wenn da jetzt so ein Hacker ist, dann kann man sich da ja wunderbar einhacken und kann den Zwischenzeit als Pornoserver benutzen. Ja, und das sind so die typischen Vergehen, die einmal die Woche ständig stattfinden. Und das HZ versucht durch mehr Repressalien, sie davon abzuhalten, das wirklich frei zu nutzen. Ganz anders ist es im Institut für Informatik. Da haben wir quasi Tag der offenen Tür. Da können Sie alles machen, alle Protokolle benutzen, alles ist offen. Und zwar jeder Student kann das. Trotzdem kommt da die Polizei einmal im Jahr. Warum? Weil viele Augen aufpassen. Verstehen Sie? Viele Augen sehen mehr, was da so passiert, und sagen dann Bescheid, das kannst du nicht machen. Und daraus entsteht die Sicherheit. Und genau daraus entsteht auch bei den Open Software die Sicherheit. Es sind einfach viele Augen, die draufschauen und sagen, ist okay, ich habe nichts gefunden. Und wenn einer mal irgendeinen Ansatz findet, dann ist das ja auch sofort verteilt. Also, das ist sicher. Das gibt es auch für den Chatverkehr. Das gibt es auch für Audio- und Videochats. Und Telefonie, es ist alles frei verfügbar. Und wenn ich jetzt wirklich unseren Tutoren eigentlich wirklich was empfehlen soll, dann sollten sie ihnen das beibringen. Übrigens, man kann das sich auch alles runterladen. Und das sind noch Lehrprogramme zu Crypt-Tools, brauchen Sie jetzt nicht. Mehr als Sie zu motivieren, in diese bisschen schwierige Thematik mal reinzuschauen, kann ich jetzt heute Abend nicht. Eigentlich wollte ich Sie auch nur verängstigen.